ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Gabriele von Lützow. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Gabriele von Lützow, wir gehen jetzt mal ganz zurück in den bleischweren deutschen Herbst. Am 13. Oktober 1977 um 13.11 Uhr startete die Lufthansa-Maschine Landshut auf Mallorca mit dem Ziel Frankfurt. An Bord waren 86 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Sie waren das jüngste Crewmitglied. Damals hieß das noch Stewardess, heute heißt das Flugbegleiterin. Was passierte dann?
Dann stand irgendwann während des Services einer auf, dann standen noch 2 auf und die hatten Handgranaten und Pistolen in der Hand und fingen an zu schreien und trieben die Leute, die einen nach hinten, die anderen nach vorne. Und einer war auch im Cockpit und hat im Cockpit gebrüllt und auf die Piloten eingeschlagen. Und ja, was man so macht, wenn man ein Flugzeug übernehmen möchte.
Die einen wurden nach vorne getrieben, die anderen nach hinten. Das muss doch ein heilloses Durcheinander gewesen sein.
Ja, war's.
Wie haben die Passagiere reagiert?
Panisch beziehungsweise wie gelähmt. Man kann nicht reagieren. Man ergibt sich in
die Situation. Ist starr vor Schreck? Ist das ein Ausdruck?
Ja, ja.
Starr vor Schreck?
So ganz starr konnten sie nicht sein. Die mussten dann noch laufen können. Aber dann standen sie wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange. Und wir wussten, wer die Schlange ist.
Ein palästinensisches Terrorkommando wollte die Terroristen der RAF, die in Stammheim einsaßen, freipressen. Schon einige Wochen vorher hatten RAF-Terroristen den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer entführt, um ebenfalls die Inhaftierten frei zu bekommen. Die Bundesregierung hat sich darauf nicht eingelassen. Fanden und finden Sie das richtig?
Absolut. Man kann mit Terroristen nicht verhandeln, weil dann hört es nicht auf. Fazit unserer Entführung ist ja gewesen, danach hörten Flugzeugentführungen auf. Wenn heute ein Flugzeug entführt wird, kann man eigentlich den Leuten nur raten, sich auf die Leute zu stürzen, denn tot sind sie sowieso schon alle. Die würden irgendwo reinfliegen. Heute hat sich das geändert. Es ist dieser Todeskult hat übernommen und vorher war es eigentlich Verhandlung.
Gabriele von Lützow, Sie waren damals zarte 23 Jahre alt, hießen damals noch Dillmann. Nach der Entführung oder seit der Entführung hören Sie auf den schönen Beinamen Engel von Mogadischu. Warum?
Weil die Passagiere das der Bild-Zeitung gesagt haben. Und die Bild-Zeitung war begeistert und hat das natürlich aufgenommen. Und wie es halt so ist, manche Sachen kleben. Wie ein Kaugummi an den Hacken. Und erst fand ich es schrecklich, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Wenn ihr ein positives Leitbild braucht, bitteschön.
Was hat denn die Passagiere dazu bewogen, ihnen das Prädikat Engel zu verleihen?
Weil ich ein lieber Mensch bin. Ich bin sehr freundlich.
Ach so.
Ja, ich bin nämlich lieb. Bevor ich gesagt habe, reißen Sie sich zusammen oder das dürfen Sie jetzt nicht, habe ich sie gestreichelt und in den Arm genommen. Und ich habe ihnen entgegen der Anweisungen der Entführer kleine Nachrichten zukommen lassen, wo wir sind, was wir machen können. Gut zugeredet, Hoffnung verteilt.
Wo wir sind? Waren Sie nicht von allen Informationen abgeschnitten?
Naja, wir jetzt nicht so sehr, weil wir waren ja in der Nähe der Cockpit und da haben wir ja, also die Flugbegleiter haben das schon mitgekriegt, ne? Übrigens finde ich das Wort Stewardess immer noch viel schöner als Flugbegleiter. Als Flugbegleiter kann man auch ein Pferd begleiten. Also Stewardess ist irgendwie hübscher.
Ganz herbe ist ja der Ausdruck Saftschubse.
Aber das sind Leute, die wirklich keine Ahnung haben. Dass wir wirklich für Rettung und Sicherheit und eben auch für psychologische Betreuung und für so viel mehr zuständig sind an Bord.
Ja, und das war ja bei Ihnen, Sie mussten ja Psychologin sein, Seelsorgerin, ja. Krankenschwester.
Alles.
Alles. Waren Sie schon mal in einer Situation, wo Sie so gefordert waren?
Vor 23, nein.
Nee. Und sind da reingeschubst worden als jüngstes Crewmitglied? Sie sind dann Sprecherin geworden. Die Terroristen haben Sie zur Sprecherin gemacht. Warum Sie?
Weil ich gut Englisch sprach und meine Perserette konnte es nicht. Die hat zwar
das
Englisch
ist die
gesprochen,
erste
Flugbegleiterin. Also die Chefstewardess, das hat man früher gesagt. Die konnte halt einigermaßen Englisch, aber sie hatte auch so viel Angst, dass sie das nicht hinbekam. Und sie hielt dann das Mikrofon hoch, wer kann übersetzen. Und ich muss sagen, ich habe mich nicht sofort gemeldet. Ich hatte gedacht, wenn es jemand anders macht, ich muss nicht in die erste Reihe. Aber wie immer in meinem Leben, wenn es keiner macht, krempel ich ganz langsam die Ärmel hoch und psychologisch. Und dann mache ich's. Dann habe ich die Hand gehoben und in dem Moment war ich an erster Linie, ganz vorne an der Front. Mhm. Und das ist immer schlecht, weil dann ist man direkt im Lauf der Pistolen. Direkt. Wenn man weiter hinten ist, kann man sich verstecken.
Haben Sie nicht eine besondere Rolle dann für die Terroristen gespielt? Also eine besondere Rolle auch, die besonderen Schutz braucht?
Es hat mich ja keiner beschützt. Niemand hat mich beschützt.
Naja, Sie brauchten sie ja. Also Sie waren ja Sprecherin. Also Sie brauchten sie. Und ich denke, wenn man jemanden braucht, knallt man ihn nicht gleich ab. Oder ist das nicht
so? Ja, das ist natürlich möglich. Aber wenn die jetzt freigelassen worden wären, ja, wenn wir ausgetauscht worden wären, hätten die mich mit in die Wüste genommen. Das weiß ich ganz genau. Und ich weiß nicht, ob ich da wieder rausgekommen wäre.
Warum hätten Sie die mit?
Weil ich zu viel wusste. Ich war zu nah dran. Ich habe ganz viel mitgehört, was sie vorhaben und wie und was. Ja. Und wenn man zu dicht dran ist, ist es immer ein Risiko.
Mhm. Am 7. Oktober 2023 haben Mitglieder der Terrororganisation Hamas Israel grausam überfallen. Was hat das bei Ihnen ausgelöst, Gabriele von Lutzau?
Jede Menge Flashbacks. Ich bin sowas von auf der Seite von den Geiseln. Das ist ja auch klar. Das ist ja logisch, oder? Ich kann mich da wirklich reinversetzen. Wir waren nur 5 Tage und 5 Nächte und die sind über 200 Tage, wenn sie überhaupt noch leben.
Ich habe daran gedacht, als ich mich vorbereitet habe, wer könnte es besser wissen, wie es ist, in der Hand von Terroristen zu sein, als Geisel, als Sie.
Ja.
Und was das bedeutet, denn Sie waren nur 5 Tage, das ist jetzt viel, viel länger, aber ich will jetzt gar nicht die Tage rechnen, sondern
das
dieses
hat mir auch
ausgeliefert
schon gereicht.
Sein, ja. Ja. Diese absolute Hilflosigkeit und dieses nicht zu wissen, was kommt. Hatten Sie da eigentlich mit Ihrem Leben abgeschlossen?
Dieser blöde Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt, der ist wirklich da. Es gab den einen oder anderen Moment, wo ich mich auf meinen Tod vorbereitet habe. Also ich habe da nicht mit dem Leben abgeschlossen, weil das Leben bis zum letzten Herzschlag hängt man am Leben. Aber ich habe mich auf meinen Tod vorbereitet.
Ja. Wie geht das? Kommen Bilder in den Kopf?
Indem man versucht, das Vaterunser noch zusammenzukriegen als Karteileiche in der evangelischen Kirche. Aber ich habe es dann noch irgendwie hingekriegt.
Aber das hilft, ne? Oder nicht?
Ich weiß nicht. Also es ist ein bisschen wie ein Mantra. Ich bin ja jetzt kein Beter. Ich bin kein religiöser Mensch. Wenn meine Enkelin getauft wird, gehe ich natürlich in die Kirche, ja. Und wenn die Familie beschließt, Weihnachten zu gehen, gehe ich mit. Aber mir gibt das friedliche Gespräch zwischen einem höheren Wesen oder Gott, wie immer man es nennen will, und mir selbst. Das ist ein Zwiegespräch. Da brauche ich jetzt keine Putten und keine Pfarrer, der vorne steht, der als Vermittler da ist. Also ich gehe in den Wald und mein Gebet ist eigentlich ein Zwiegespräch.
Aber im Angesicht des Todes haben Sie das Vaterunser vorgekramt.
Richtig, weil das ist wie ein Mantra. Also man kann sich darauf konzentrieren und ein bisschen werden dann die Gedanken so runtergefahren. Wird es wehtun? Werde ich brennen? Werde ich in die Luft fliegen? Wenn man das Vaterunser einfach so sagt, muss man sich ja darauf konzentrieren, was kommt als nächstes. Und dann denkt man nicht so sehr an den Feuertod.
Kamen Ihnen auch Bilder schöner Erlebnisse in den Kopf?
Nein, ich habe mir große Sorgen gemacht um meine Oma, weil ich bin ein absolutes Oma-Kind gewesen. Und wenn meine Oma, die wäre da dran gestorben, das weiß ich. Und eigentlich musste ich überlegen, damit meine Oma weiterlebt. Meine Eltern haben ihre Scheidungskriege hinter sich gehabt, die sind sturmerprobt und kampfbewährt gewesen. Aber mein Omilein nicht. Das hat mir Gedanken gemacht.
Die Terroristen drohten, einzelne Passagiere und auch Besatzungsmitglieder zu erschießen. Den Lufthansa-Kapitän Jürgen Schumann haben Sie dann tatsächlich erschossen? Haben Sie ihnen auch direkt damit gedroht, sie zu erschießen?
Ich habe Ohrfeige gekriegt, dass man Sternchen gesehen hat. Ich bin mit Scheinerschießung, alles, die ganze Nummer. Und ich wurde vor allen Dingen auf einer Lufthansa-Maschine, als eine deutsche Lufthansa-Maschine, als dreckige Jüdin beschimpft, beziehungsweise ernannt. Ich wurde dazu ernannt, bekam eine Nummer und sollte mich morgens als erstes zum Erschießen melden. Nicht nur ich, es waren auch andere Passagiere. Da hat sich die hübschen Frauen hat er sich rausgesucht. Ich war ziemlich niedlich damals. Der hat schon gewusst, was er tut. Grausamkeit musste ihm schon auch Freude bereiten.
Wenn Sie von ihm sprechen,
der Chef.
Mahmud. Und die anderen hatten nichts zu sagen.
Der war der Scheich, der war der Oberste und die anderen haben gemacht, was er gesagt hat.
Die Menschen an Bord, Sie haben vorhin gesagt, die waren so wie das Kaninchen vor der Schlange. Wie war es an Bord dann die ganzen Tage? Eher hysterisch oder eher ruhig?
Leise atmend.
Nicht auffallen?
Nein, nur nicht auffallen. Da waren Kinder an Bord, von deren Existenz ich eigentlich gar nichts mitgekriegt habe, weil die Mütter sie so versteckt haben. Die haben die an der Wand in die Ecke ganz klein und haben noch was drüber getan, damit niemand weiß, dass da ein Kind ist.
Und die Kinder haben Ruhe gehalten?
Die haben, also wie mit den Indianern, wenn es ernst wird, wissen die Kinder genau, dass sie den Mund halten müssen. Das ist, also zumindest die Kinder, die überleben.
Wie verhielt es sich denn mit den hygienischen Verhältnissen?
Ja, katastrophal. Das braucht man gar nicht beschreiben. Können Sie sich vorstellen?
Der Gestank?
Ah ja, furchtbar. Nur, man wird geruchsblind. Das weiß man aus der Werbung in Deutschland. Man wird geruchsblind. Jetzt weiß ich, dass es ein Wort hat. Man riecht das nach einer Weile nicht mehr so intensiv.
Gab es denn zu essen und zu trinken ausreichend?
Ach, fast. Auch nicht. Nein, nein. Als wir dann mal endlich Wasser bekamen, wurde das ganz klar eingeteilt. Jeder bekam so Plastikbecher und dann kam ein bisschen Wasser rein. Wir haben das verteilt. Man war ja froh, wenn man was zu tun hatte. Und Wasser war wichtig bei 50 Grad.
Und Klimaanlage war nicht mehr vorhanden.
Nein, die ist ausgefallen, weil es dafür keinen Sprit mehr gab. Die wird ja mit dem Sprit läuft die. Und wenn man keinen Sprit hat, kann auch die Klimaanlage nicht mehr laufen. Und es ging ja um Betanken, die Verhandlungen. Ne? Und da gab es Männer, die ihren Frauen das Wasser weggetrunken haben, wenn die Frauen eingeschlafen sind.
Scheidungsgrund.
Die haben sich dann auch später scheiden lassen.
Die Maschine wollte in allen möglichen Staaten landen, bekam keine Landeerlaubnis. Ein Irrflug mit verschiedenen Stationen, muss man sagen. Endpunkt war dann eben Mogadischu. Dann endlich hat eine Antiterroreinheit, die GSG 9, die bis dahin kaum jemand kannte, die Maschine gestürmt. Wissen Sie noch, was Sie in dem Moment empfunden haben, Gabriele von Lutzow?
Es machte Klick und ich habe nur gehofft, dass es nicht die Somalis sind, die mit lautem Hurra eine Heldentat vollführten. Und als ich deutsche Stimmen hörte, wusste ich die einzig richtige Lösung. Eben nicht wie ein Schaf auf der Schlachtbank liegen und darauf warten, dass das Messer runtersaust, sondern aufstehen, einen K.O.-Tritt machen und davonlaufen. Und wenn man dann stirbt, während man sich wehrt, das wäre schon eher okay.
Wäre eher okay.
Ja.
Sie, die anderen Crewmitglieder bis auf Kapitän Jürgen Schumann sowie die Passagiere haben überlebt. Drei der vier Terroristen waren tot, eine Terroristin schwer verletzt. Wie es weiterging, darüber sprechen wir gleich, aber erst hören wir eine Musik von den Beatles, nämlich Blackbird. Was verbinden Sie damit?
Aufbruch, Fliegen. Es soll übrigens an meiner Beerdigung gespielt werden. Das haben wir alles schon festgelegt.
Blackbird singing in the dead of night. waiting for this moment to be free.
Blackbird von den Beatles. Gabriele von Lutzau, bekannt unter dem Namen Engel von Mogadischu, ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Die GSG 9 Antiterrorgruppe hat sie befreit. Bei der Aktion ist ein Glaskörper mit Plastiksprengstoff dicht bei ihnen explodiert, hat ihnen Bein und Rücken zerfetzt. Mussten sie dann erstmal in ein Krankenhaus?
Ja, das musste ja auch desinfiziert werden. Es waren Einsprengungen, da waren kleine Teile tief drin in meiner Haut. Die eiterten dann raus. Es war kein Spaß.
Aber Sie sind nicht...
Nein, ich wollte nach Hause. Ich wäre in kein Krankenhaus gegangen.
Und das hat man dann hier behandelt?
Ja. Also erst waren wir in Mogadischu, da waren italienische Ärzte. Die haben erstmal ein bisschen Desinfektionszeug drauf gemacht. Afrika, hallo. Ja. Also und dann bin ich hier zum ärztlichen Dienst gegangen von der Lufthansa. Und wir wohnten damals ganz in der Nähe in Rüsselsheim. Und da war das ein Klacks, zum Flughafen zu fahren.
Ja, das muss man auch mal kurz erzählen. Wir wohnten, Sie waren ein paar Monate vorher mit Rüdiger von Lutzau, 3 Monate vorher zusammengezogen. Der war Kapitän, Lufthansa-Kapitän.
Damals war er noch Co-Pilot.
Damals war er noch Co-Pilot und hat Ihnen in Mogadischu einen Heiratsantrag gemacht.
Ja, aber den habe ich nicht wirklich ernst genommen. Ich habe gesagt, er kann jetzt nicht anders.
Was hat er denn gesagt?
Naja, möchtest du mich heiraten, was man so sagt, auf den Knien liegend vor mir. Und ich habe ihn dann erstmal beruhigt, weil ich gedacht habe, das ist er nicht jetzt. Also das ist keine normale Reaktion. Das ist, weil ich befreit worden bin und ich möchte ja nicht aus Mitleid geheiratet werden, ja. Also, sondern weil er es wirklich gerne möchte. Und dann hat er es dann später nochmal gemacht.
Aber jedenfalls haben Sie geheiratet.
Ja, ja, ja. Vor 43. Also 43 Jahre waren wir verheiratet.
Das eine sind die körperlichen Schäden, haben wir gerade gehört. Das andere sind die Verletzungen der Seele. Wie haben Sie die Erlebnisse verarbeitet?
Erstens mal habe ich mich vermehrt. Ich bin nicht etwa gestorben, habe mich nicht abschlachten lassen, sondern ich habe ein Kind gekriegt, meinen wundervollen Sohn. Und der war so süß und der hat mich total beschäftigt. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann habe ich irgendwann angefangen zu bildhauern.
Sie bearbeiten Holz mit der Kettensäge. Ich finde das so schön, Sie raspeln sich ran.
Ja.
Wie machen Sie das?
Also indem ich mit der laufenden Kettensäge über das Holz streiche, dann manchmal etwas mehr Druck ausübe und das machen, was man im Kettensägenkurs lernt, was man keinesfalls machen darf. Mit der Spitze der Kettensäge arbeiten. Manchmal klopfe ich nur drauf. Ich touchiere es manchmal nur. Und ich kann auch die kleinsten Objekte alle mit der Kettensäge bearbeiten, wenn sie mir nicht weghüpfen. Das muss man dann immer so ein bisschen passen. Manchmal stelle ich einfach den Fuß drauf mit dem Sicherheitsschuh natürlich.
Und ja, die Kettensäge ist nicht so ganz ungefährlich.
Nee, aber ich bin Chef. Mhm. Ich bin der Chef der Kettensäge.
Sie sind Chef. Sie verwenden mit Vorliebe Thuja-Bäume. Warum die?
Nicht nur. Nur für diese eine Werkgruppe benutze ich Thujas. Oder weil ich sie halt kriege. Eine Thuja ist ein benutzter Baum. Der wird eingepflanzt, um meistens eine grüne Mauer zu bilden. Und dann werden die zu groß und dann wird mal zu viel abgeschnitten und dann werden die so usselig, so hässlich und struppig und dann fliegen sie raus. Und da ich die gesehen habe, wie sie da liegen und die Äste so anklagend nach oben stecken, habe ich gedacht, komm Schätzchen, ich nehme mich mit nach Hause, ich mache doch was Schönes aus dir. Und das habe ich geschafft. Also das mache ich regelmäßig und ich habe ganze Werkgruppen von Seelenvögeln aus denen gemacht. Weil sehr viele kommen eben nicht aus Gärten, sondern sehr viele kommen vom Friedhof und von Gräbern, wo sie dann auch zu groß werden. Ja? Und wenn man mir so eine bringt mit einer schönen Wurzel, dann kann ich da was Schönes draus machen.
Seelenfiguren. Besonders gern erschaffen Sie ja auch Wächterfiguren.
Ja, die mache ich meistens aus Laubbäumen mit einem Zwieselstamm, also der sich oben in zwei Teile wächst, also mit zwei Endstücken. Und daraus mache ich meine Wächter. Und die arbeiten alle für mich.
Und die Wächter, passen die auf die Menschen auf oder was haben die für eine Funktion?
Die sind ein bisschen wie Bewegungsmelder. Helfen muss man sich. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, also aber sie sind wie Bewegungsmelder. Also sie sagen bis hierher und nicht weiter. Und hallo, geht's noch? Raus.
Wem sagen die das?
Den Bösen. Ach. Ich setze dem Bösen immer das Gute entgegen. Ich würde niemals, ich meine, das ist legitim in der Kunst, dass man das Böse darstellt, aber ich setze dem Bösen, wenn es mich bedrückt, immer eine Alternative entgegen. Also, wenn ich mir Sorgen mache oder mich bedroht fühle, Wächter. Wenn ich mich eingeengt fühle, Flügel, Freiheit, Fliegen.
Also wenn, dann die Thuja.
Nee, das kann alles sein.
Ah, kann alles
sein. Das kann alles sein. Aber Thujas, das sind Seelenvögel für Verstorbene.
Das ist schön. Seelenvögel für Verstorbene.
Ja, weil in fast allen Kulturen gibt es ein geflügeltes Wesen, was zwischen dem Himmel und der Erde vermittelt. Wir haben den Heiligen Geist, dann gibt es bei den Kelten, gab es den Raben, Munin und Hugin, der bei Thor auf den Schultern saß. Das waren seine Boten und seine Handys, ja.
Naja,
also,
wir haben die Engel als Himmelsboten.
Engel, genau. Und es gibt ganz viele, in Garuda. Wenn man durch die ganzen Religionen durchgeht oder auch Kulte, es ist immer irgendwo ein geflügeltes Wesen dabei.
Ihre Skulptur Buchenwald steht in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Woraus besteht die?
Aus einer Buche, die an der Abzweigung der Blutstraße stand. Kurz bevor ich, die Blutstraße ist die Straße, wo sie dann die Menschen, die vom Bahnhof hochgingen, endgültig ins Lager eintauchen mussten. Das ist das letzte Stück praktisch von der Straße durch den Wald. Und das war von einer Buchenallee gesäumt. Und diese Buchenallee hatten sie ein Jahr vorher, bevor ich da war, niedergelegt. Brennholz, alles weg. Und ich habe gesagt, ach Mensch, das wär's. Also für 6 Millionen Tote kann ich nur ein einziges Symbol machen. Eins. Da mache ich jetzt keine Industrie draus. Das ist ein Symbol. Dieses Symbol habe ich nach 3 Jahren gefunden. Ich habe einen sehr sensiblen Förster gefunden, der hat mich irgendwann angerufen und hat wörtlich gesagt, Frau von Lutzau, kommen Sie, ich habe den Baum für Sie, der hat alles gesehen und der muss weg. Weil der genau wie die anderen, die sind ja niedergelegt worden, weil sie abgetrocknet sind, weil das Grundwasser gefallen ist und dann sind die von oben her abgetrocknet. Und in Buchenwald, rund um das Konzentrationslager, gibt es Fahrradwege und Jogging. Da sind die Äste auf die Jogger gefallen und das wollten sie nicht.
Also diese Buche stand tatsächlich
noch? Die stand noch und die war damals auch schon eine ordentliche Buche, weil es war 1956 war schon ein Herzchen reingeschnitzt. Mein Sohn hat einen sehr schönen Film darüber gedreht, das haben wir dann gesehen. Und die wurde dann so gefällt, dass sie so fiel, dass ein Ast abriss. So, als würde ein Riese einen Ast anfassen und vom Baum abreißen. Dieses Abrissstück, daraus habe ich das gemacht.
Wie bedeutsam ist das für Sie gewesen?
Sehr, sehr. Ich konnte es ja nicht mehr ändern. Ja, also ich meine, das Ding ist gelaufen. Was kann man machen als Nachgeborener? Man kann sich's mit Entsetzen anschauen. Und irgendwann fiel mir dann auf dem Nachhauseweg, mein Mann und ich waren da auf der Gedenkstätte und haben diese Tour mitgemacht. Und er hat dann weinend in meinen Armen gelegen und ich war wieder mal diejenige, die getröstet
Ärmel
hat.
Hoch.
Ja. Und dann bin ich völlig frustriert ins Auto, weil ich konnte ja nichts mehr machen. Ja, es geht nicht. Und als wir dann fuhren, kamen wir an eine freie Stelle mitten im Wald. Es wurde auch dämmerig. Und da hatte ein Blitz in eine Buche eingeschlagen und die war in der Mitte gespalten und lag mit so gekrümmten Seiten, die hellen Seiten oben, wie ein riesiger Vogel, der gelandet ist. Und dann habe ich gesagt, ich kann doch was machen. Und dann habe ich mich drum gekümmert, das Stück Holz zu kriegen. Und dann habe ich, bevor ich es behandelt habe, also bevor ich es fertig gesägt habe, habe ich erst geguckt, nimmt es jemand? Weil ich wollte jetzt damit nicht auf Tour gehen. Ich wollte, dass dieser Flügel dorthin kommt, wo er hingehört, nämlich zu den Opfern. Und dass Yad Vashem den angenommen hat, bin ich sehr dankbar für, muss ich wirklich sagen.
Sie sehen immer einen Funken Hoffnung, Gabriele von Lutzow, Sie geben nicht auf, das hört man.
Niemals.
Wissen Sie, was mit den anderen Menschen, die mit in der Landshut waren, passiert ist?
Also natürlich nicht mit allen. Also ich suche gar keinen großen Kontakt, weil ich sage immer, das muss auch jeder mit sich selber ausmachen. Aber diejenigen, die sich an mich wenden und gewendet haben, habe ich immer ein offenes Ohr für gehabt. Und da habe ich halt auch schlimme Sachen erfahren. Also Alkoholismus weit verbreitet.
Panikattacken.
Ja, aber mit Alkohol kann man die natürlich dämpfen und platt machen. Und ich denke mir, der Alkoholismus ist der große Bruder von der Panikattacke, ja.
Und wir haben vorhin schon gehört, Scheidungen. Ja. Männer, die ihren Frauen das Wasser weggetrunken haben, das wenige Wasser, wenn die...
Die haben dann ihr wahres Gesicht gezeigt. In Not- und Sondersituationen zeigt sich ja, wie der Mensch wirklich ist.
Viele der Entführten sind traumatisiert, davon gehe ich jetzt mal aus.
Alle.
Gab es von staatlicher Seite das Angebot, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen oder irgendeine Art von Entschädigungszahlungen?
1977 gab es gar nichts. Da haben hat Helmut Schmidt, den ich eigentlich sehr verehrt habe, eigentlich immer noch, aber der war natürlich ein Kind seiner Zeit und der hat gesagt, die sollen sich nicht so anstellen. Im Krieg haben die Leute ganz andere Sachen mitgemacht. Der Krieg war noch nicht so lange her. 77, das war noch nicht, 45, das war gerade erst, ja. Und da sind viel schlimmere Sachen passiert. Und deswegen haben sie gesagt, die sollen sich nicht so anstellen. Wir haben uns auch nicht angestellt, aber es war schon sehr hart, muss ich sagen. Und die Diana Müll, die auch darüber spricht öffentlich, eine der Passagierinnen.
Die war 19.
Die war 19 damals und sah aus wie Schneewittchen, war wunderhübsch. Und die hat er besonders gerne gequält, ne? Ich sag ja, hübsche Frauen. Deutlich lieber. Die hat sich selbst einen Psychologen gesucht, um überhaupt aus diesem Loch rauszukommen. Weil sie hat keinerlei Unterstützung von irgendjemandem gehabt. Niemand. Niemand hat ihr zugehört und niemand hat sie verstanden.
Diana Müll hat auch, glaube ich, geklagt auf Entschädigungszahlung, aber erfolglos bisher.
Ja, wir sollten alle irgendwo eine kleine Rente kriegen. Ich finde, das Opferentschädigungsgesetz ist ja eigentlich für Leute wie uns gemacht worden.
Mir hat jemand erzählt, er war dabei, zufällig, in einer Sparkasse. Und die wurde gerade überfallen. Also er war am Schalter und da kamen zwei Bankräuber rein, alle auf den Boden legen und so. Es war ein Frankfurter Institut. Und die sind dann mit Beute geflohen, ist nichts weiter passiert. Er sagt, das ging rasend schnell. Die haben die auch dann später gefasst, die Täter. Und die Sparkasse hat alle, die daran beteiligt waren, als Opfer angeschrieben und hat ein paar hundert Mark Entschädigung gezahlt.
Toll.
Hätte mich auch gefreut.
Ja,
weil sie zur Auflösung beigetragen haben und als Zeichen der Anerkennung.
Die Lufthansa hat der Crew einen Freiflug weltweit gegeben, wo wir Urlaub machen konnten, wo auch unser Hotelzimmer bezahlt wurde. Also das haben wir dann hinterher auch gemacht und haben wir meinen Sohn gebastelt auf dem Flug.
Ah, das ist sozusagen ein Geschenksohn.
Ja, das ist ein Lufthansa-Geschenksohn.
Ja. Was hätten Sie sich gewünscht an Unterstützung, Gabriele von Lutzow? Sie sich persönlich?
Ich glaube, ein Opferentschädigungsanwalt, einen Psychologen, der weiß, was er tut. Weil wir hatten ja einen Psychologen, der auf uns zukam. Das war seine Privatinitiative. Es war der Professor Plöger. Der ist mittlerweile auch schon gestorben. Aber der kam auf uns zu, weil er etwas darüber schreiben wollte. Nicht, weil er uns helfen wollte. Der hat uns eingeladen und dann kamen wir. Es wurde auch, glaube ich, von der Kasse irgendwie übernommen, weil er das eingereicht hat. Und dann hat er uns ausgefragt. Alles, was gerade mal so verheilt war, aufgerissen und uns dann
Tschüss
nach Hause geschickt. Das habe ich zweimal mitgemacht und es ging mir jedes Mal so unglaublich schlecht hinterher, dass ich gesagt habe, das kann nicht richtig sein. Und ich bin ja keine Psychologin, aber das war falsch. Aber er hat sein Ding darüber geschrieben, ja, seine Abhandlung, was immer es war.
Sie setzen sich schon lange dafür ein, einen Gedenkort zu schaffen für die Opfer der Roten Armee-Fraktion. Darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie mitgebracht haben, und zwar Gimme Shelter von den Stones. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Ich liebe die Stones. Sie sind älter als ich und immer noch auf der Bühne. Das ist großartig.
Thank you.
Gimme Shelter von den Stones. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Gabriele von Lutzau. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den hr2-Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in hr2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Die Boeing 737-200 mit dem Namen Landshut dürfte eines der bekanntesten Flugzeuge sein, zumindest in Deutschland. Sie ist ein Symbol für die größte Staatskrise der deutschen Nachkriegsgeschichte, den sogenannten Deutschen Herbst. Was bedeutet diese Maschine Ihnen?
Sie ist eine liebe alte Freundin für mich. Dieses Flugzeug hat es geschafft zu fliegen, obwohl es eigentlich nicht mehr fliegen nach statistischen Berechnungen hätte es nicht mehr fliegen können. Wir sind in Aden gelandet, neben der Rollbahn, weil die Rollbahn mit Panzern und mit Autos zugestellt war. Beim Umkehrschub saugt das dann Steinchen und alles Mögliche in die Triebwerke rein. Wenn ein kleines Steinchen an eine Treibstoffleitung gekommen wäre, das Ding wäre sowas von in die Luft geflogen. Und zwar, wenn es denn geflogen wäre, nicht unten am Boden. Da ist ja dann ausgestellt worden. Aber in dem Augenblick, in dem es wieder in die Luft geht und fliegt und dann Druck ist auf der Leitung und das geht in das heiße Triebwerk. Und ich habe auch dann dem Jürgen Vitor gesagt,
Der Co-Pilot
ist jetzt alles in Ordnung mit der Maschine, als wir oben in der Luft waren, hat er gesagt, alles ist im roten Bereich. Alles ist auf Maximum heiß und aber wenn es knallt, geht's schnell. Sehr beruhigend übrigens.
Ja, das finde ich auch sehr beruhigend. Dann ist gleich alles aus. Was ist aus der Landshut geworden?
Die Landshut ist dann noch ewig geflogen, ist ganz lange in Afrika geflogen. Danach ist sie verkauft worden nach Südamerika. Und dort ist dann, da hätte sie noch weiter fliegen können, aber da ist dann die Fluglinie pleite gegangen und dann wurde sie in Fortaleza abgestellt auf einem Friedhof, wo ganz viele Flugzeuge landeten, wo keiner mehr Interesse dran hatte oder die in irgendwelchen Verhandlungen waren, also die nicht freigegeben wurden zum Fliegen. Und da hat ein Journalist das ausgegraben. Der Rüdiger, mein Mann, wusste auch immer, wo sie steht. Das konnte man gucken, wenn man sie im Internet auskannte, wusste aber immer, wo die ist, weil diese Bezeichnungen, und dann gibt es ja so Freaks, die so verrückt sind mit Flugzeugen, die wissen also genau, wo welches Flugzeug weltweit steht, und das hat ihm Spaß gemacht. Und dieser Journalist vom SWR 1, der hat das dann aufgestöbert und hat dann eine Sendung drüber gemacht. Und in dem Rahmen dieser Sendung sind wir mit rüber geflogen und Sigmar Gabriel haben wir dann dazu gekriegt. Das heißt, er hat Sigmar Gabriel dazu gekriegt, dass er sich dafür einsetzt, dass die Maschine zurückkommt.
Der ehemalige Außenminister.
Genau, und dann wurde sie auch zurückgebracht. Mhm. In Antonovs, glaube ich. Es war sehr beeindruckend.
In einer Antonov?
In zwei Antonovs.
Wie schleppt man so ein Teil hierher?
Man baut es auseinander. Die Flügel ab und dann ist ja auch noch die Inneneinrichtung da und so weiter. Die Triebwerke und die Inneneinrichtung waren in dem einen und ich glaube in dem anderen waren die Flügel zusammengeklappt, an die Seite geschoben und der Körper.
Sie fristet jetzt ihr Dasein in einem Hangar in Friedrichshafen auf dem Flughafen. Warum denn da?
Weil dass die Politik so wollte. Niemand wollte sie. Die haben Angst, dass die Palästinenser oder die Araber da einen Sprengstoffanschlag machen oder dass die Rechten auf einmal, das ist das dickste Ding überhaupt, die SPD in Friedrichshafen hat gesagt, sie wollen kein Museum des deutschen Herbstes machen, denn es könnte zum Wallfahrtsort für Rechte werden. Da bin ich dann ein bisschen eskaliert und habe gesagt, ernsthaft, der größte Erfolg eines sozialdemokratischen Bundeskanzlers Helmut Schmidt war die Befreiung der Geiseln und des Standhaftseins gegen Terror. Es hat danach aufgehört, dass Flugzeuge mit Menschen entführt wurden. Vorher war das ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Ist jetzt Helmut Schmidt rechts? Scheinbar schon.
Angst scheint das vorherrschende Thema zu sein. Angst vor
Feiglinge.
Übergriffen, ja. Aber der Friedrichshafen ja deshalb, weil Dornier da.
Dornier hat sich bereit erklärt, das war ein privater Kontakt, der hat gesagt, wisst ihr was, ich baue einen Hangar und da könnt ihr rein und da machen wir das Museum rein und ich schwöre euch, innerhalb von ein paar Jahren hat sich das Geld amortisiert.
Mit Dornier ist die Flugzeugfirma Dornier gemeint, die in Ludwigshafen sitzt und dort ein Museum hat.
Aber das haben die niemals aufgenommen. Ich habe gerade erst mit ihm gesprochen. Die Idee,
mit wem?
Mit Dornier. Er hat keine Antwort gekriegt auf seinen Vorschlag. Stattdessen wird jetzt für sehr viel Geld eine große Halle übernommen, renoviert. Und da wird jetzt ein Begegnungsort gemacht.
Die Süddeutsche Zeitung hatte sie eingeladen im Januar. Und zwar Jürgen Fiedler, sie waren dabei. Dabei war Diana Müll. Die junge Passagierin, damals 19-Jährige aus Gießen. Dabei war ein GSG-9-Mann.
Ari Martin, genau. Mhm.
Sie haben sich getroffen, um über die Geschehnisse zu sprechen, aber eben auch, um über den Gedenkort zu diskutieren. Und mit dabei waren auch Vertreter der Bundeszentrale für politische Bildung aus Bonn. Und da gibt es nun, ich sage das mal ganz nett, verschiedene Auffassungen.
Oh ja. Die möchten die Maschine eben nicht renoviert hinstellen, sondern so wie sie ist. Vielleicht gerade mal diesen Rotschimmelfraß, der auf dem, da ist irgend so ein Pilz auf dem Aluminium. Das wollen sie stoppen, weil sonst bricht sie ganz zusammen. Aber sie wollen nicht die Außenhülle wieder so herstellen, wie sie mal war. Und ich finde, Menschen sind visuelle Wesen. Ich weiß als Bildhauer, wie man Ausstellungen macht. Ich mache dauernd Selbstausstellungen. Ich bin auch als Kuratorin unterwegs. Ich mache das auch mit anderen zusammen. Ich weiß, dass wenn Menschen irgendwo reingehen und sie sehen die Landshut zusammengebaut und in den Originalfarben, wenigstens außen, wenigstens. Innen kann man einen Teil wiederherstellen und den Rest könnte man als Dokumentationszentrum machen. Ich habe so viele gute Ideen, es fragt mich nur keiner.
Sind denn Kostengründe der Ausschlag?
Nein, nicht. Es ist so politisch. Und da haben die Geiseln eigentlich nichts zu sagen. Also wir werden gefragt und es passiert trotzdem nicht.
Was soll es denn werden? Was steht denn im Vordergrund? Eine Würdigung der Opfer und damit ja auch Balsam für die Seelen der Hinterbliebenen?
Nein, keinesfalls.
Oder der deutsche Herbst als chronologische Abfolge in Fotos und Dokumenten?
Das weiß ich nicht so genau. Ich bin noch nicht mal sicher, ob das so passieren wird. Ich weiß nur, dass es rundherum wird es Seminarräume geben.
Zu welchem Behufe?
Wenn ich das wüsste.
Merkwürdig finde ich auch, der Gedenkort, Stätte, soll eröffnet werden 2026. Der 50. Jahrestag ist aber 2027. Warum?
Keine Ahnung. Das liegt nicht in unseren Händen. Wir werden eingeladen, man ist auch nett zu uns, aber es funktioniert nicht. Dann geht einer von dieser Bundeszentrale hin und sagt, hier an dieser Stelle, da kann man noch sehen, die Originalbemalung 5 auf 10 Zentimeter, wie sie damals in Afrika geflogen ist. Und dann habe ich gesagt, es interessiert keinen Menschen. Niemand interessiert, wie sie aussah, als sie in Afrika geflogen ist. Niemand interessiert, wie sie aussah, als sie in Südamerika geflogen ist. Auch nicht vor oder danach, sondern nur in diesen 5 Tagen. So muss es wiederhergestellt werden. Das triggert die Menschen. Dieses Flugzeug auf dem Flugfeld hat jeder irgendwo schon mal gesehen.
Na klar.
Und dann kann man ja sehr gerne diese VR, Virtual Reality Brillen aufsetzen und dann kann man zum Beispiel, Heinrich Brilleur hat ja diesen Film praktisch freigegeben, den er gemacht hat, Das Todesspiel, da kann man Szenen aus dem Flugzeug, man geht rein und dann kann es so aussehen, als wäre man mittendrin. Das wäre, ich glaube, eine sehr interessante Erfahrung für Leute, die es wollen. Also ich würde es jetzt nicht nochmal wollen, aber das wäre schon spannend. Ich bin gespannt, was raus wird. Es liegt nicht in meinen Händen. Ich gebe trotzdem nicht auf.
Die Vertreter der Bundeszentrale für politische Bildung befragen Sie sozusagen als Zeitzeugen, als Opfer, als Überlebende, die dabei waren und machen was mit den Ergebnissen?
Das weiß ich eben nicht. Die haben ihr Mindset. Die wollen das so machen, wie sie das machen. Die haben auch noch nie ein Museum gemacht in ihrem ganzen Leben. Und es gibt bei der Bundeszentrale sehr nette und sehr vernünftige Menschen. Das sind aber nicht die Chefs.
Also da sind wir sehr gespannt. Sie sind Zeitzeugin, Gabriele von Lutzau. Berichten Sie eigentlich auch in Schulen von Ihren Erlebnissen?
Also in der Schule von meinem Ort, ja. Ich meine, ich laufe denen über den Weg, den Kids, klar mache ich das. Ich mache das nicht wirklich wahnsinnig gerne, aber ich gehöre zu den Leuten und auch zu der Generation, die das Wort Pflicht noch nicht vergessen haben. Ich sehe das als meine Bürgerpflicht.
Und dass andere Anfragen kommen von anderen Schulen oder anderen Institutionen über diesen deutschen Herbst, über diese Entführung. Passiert das oder passiert das nicht?
Das passiert nur bei Freunden. Ich gehe damit ja auch nicht hausieren. Ja? Ich mache jetzt, sage ja, hey, fragt mich, ich reise durch ganz Deutschland. Ich habe genug zu tun. Ich habe ein funkelnagelneues, zuckersüßes, kleines Enkeltöchterchen. Das ist mir wesentlich wichtiger, als den Lehrplan zu ergänzen.
Wir sind jetzt mal sehr gespannt, wie sich dieser Gedenkort, ich nenne das mal so, entwickeln wird, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Maschine restauriert wird.
Ich auch.
Wissen Sie das definitiv, dass das so nicht sein wird?
Ich befürchte es, ja. Weil wenn ich dem Chef des Ganzen zugehört habe, ich bin dann auch leider etwas laut geworden, das sind die Pferde mit mir durchgegangen, ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Einfluss ausüben können. Die machen ihr Ding. Es wäre schön, wenn wir ein bisschen Einfluss hätten.
Ja, ich fände es auch ganz schön, wenn die Menschen hier in Deutschland sich erinnern könnten an das, was in diesem deutschen Herbst 1977 vor sich gegangen ist. Denn das war ja eine besondere Zeit.
Und mir geht es nicht nur um die Stars, die umgebracht worden sind. Wie meinen Kapitän, den Schleier, Herrhausen. Da gibt es immer mal wieder eine Gedenkfeier oder sowas. Mir geht es primär, die auch, selbstverständlich, aber mir geht es primär um die Fahrer, Polizisten, die abgeknallt wurden als Kollateralschaden für das höhere Wohl. Mir geht es um den kleinen Mann.
Die nie in den Schlagzeilen waren.
Genau.
Die nie
eine Gedenkstätte oder eine Gedenkfeier bekommen.
Ja. Mal gucken, was sich so entwickelt, welche Rituale sich vielleicht daraus ergeben. Da sind wir sehr gespannt. Ich fände es schön, wenn das einen würdigen Rahmen bekäme.
Vielleicht noch, solange ich lebe. Wäre schön.
Ja, aber da habe ich ja keine Bedenken.
Jürgen Vitor ist 82.
Und Sie sind?
Ich werde 70 im August.
Naja, da haben Sie ja noch 30 Jahre Zeit. Eine Musik haben wir noch, und zwar noch ein Stück von den Stones. Nämlich Time is on my side. Warum dieser Titel?
Weil die Zeit meine Freundin ist.
Bevor wir jetzt die Musik hören, sage ich danke, Gabriele von Lutzau, für dieses Gespräch, das ja noch einmal Einblicke gibt in ein Geschehen, was weit weg ist, uns aber doch immer wieder einholt, jetzt besonders durch die Ereignisse im Gazastreifen. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger. Searching for good.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.